Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Im französischen Annecy findet zu dieser Zeit eigentlich das weltweit wichtigste Festival für Animationsfilm statt. Physisch treffen tut sich im Augenblick dort niemand, aber es gibt eine Online-Ausgabe. Und was da diskutiert wird und wie es der Animationsfilmbranche in Zeiten von Corona überhaupt geht, das ist eines der Themen heute hier in Vollbild. Viel Spaß dabei. Bei allen Versuchen, den Kinobetrieb wieder hochzufahren, die Filmwirtschaft wieder in Gang zu bringen, es holpert hier und da. In China sollten Kinos öffnen, jetzt sind sie wieder zu. Auch die Oscarverleihung 2021 ist nun nach hinten verlegt worden. Christian Berndt fasst die Neuigkeiten aus der Kinowelt in Corona-Zeiten zusammen.
Please welcome two-time Academy Award-winning actress Jane Fonda.
Die Oscarverleihung fand im Februar dieses Jahres noch statt. Einen Monat später stand die Filmwelt still. 2021 sollen die Academy Awards wieder verliehen werden, allerdings zwei Monate später als sonst, damit nach dem Corona-bedingten Produktionsstopp Zeit bleibt, neue Filme fertigzustellen. Für die Berlinale könnte das von Vorteil sein, meint deren künstlerischer Leiter Carlo Chatrion.
It is possible that the Berlinale can play or will play a different role in the Oscar race.
Weil die Berlinale zwei Monate vor den Oscars stattfindet, könne sie eine Rolle im Oscar-Rennen spielen, so wie früher, als die Verleihung noch im März stattfand und die großen Hollywood-Studios Filme als Promotion für die Academy Awards auf die Berlinale schickten. 2004 wurde die Oscar-Verleihung in den Februar vorverlegt. Die Berlinale verlor den Status als Schaufenster für Oscar-Anwärter. Aber erstmal muss die Berlinale überhaupt stattfinden. Chatrion hofft, dass das der Fall sein wird.
The Berlinale indeed was the last big public event, at least in the film world. And the film branche, people are saying that most likely it will be the first one to opening of a new season.
Die Berlinale 2020 war der letzte große Event in der Filmwelt vor Corona und könnte 2021 der erste nach Corona sein. The Rescue ist der teuerste chinesische Film des Jahres. Das Action-Abenteuer hätte zum chinesischen Neujahrsfest im Januar herauskommen sollen. Dann kam Corona. Eigentlich stand China jetzt vor der Wiedereröffnung der Kinos, aber am 11. Juni kam ein erneuter Corona-Ausbruch in Peking dazwischen.
Das hatte zur Folge, dass die Stadt Peking in der Tat teilweise wieder abgeriegelt wurde. Es gibt einige Wohngebiete, die nicht mehr zugänglich sind. Aus diesen sogenannten Hochrisiko-Wohngebieten dürfen die Bewohner die Stadt auch nicht mehr verlassen.
So der ARD-Hörfunk-Korrespondent in Peking, Axel Dorloff. Der Lockdown in Peking ist für die halbstaatliche Filmbranche in ganz China eine Katastrophe.
Durch den Corona-bedingten Lockdown ist die Filmbranche in China unglaublich in Mitleidenschaft gezogen worden. Man geht im Moment davon aus, dass bis zu 40% aller Kinos im Land von der Schließung bedroht sind. Am 10. Juni hat der Vizepräsident der Bona Film Group, ein führendes Filmunternehmen in China, Suizid begangen. Er ist aus einem Gebäude gesprungen, offenbar als Folge einer Depression. Aber dieser Fall hat große Diskussionen im chinesischen Internet ausgelöst, wann das Kino in China wieder öffnen darf.
Auch für Hollywood ist der chinesische Markt enorm wichtig. Die erneute Schließung der Kinos in China verzögert daher vielleicht auch den für Juli geplanten Kinoneustart in Hollywood. Aber die chinesische Regierung hat es nicht eilig. Im Gegensatz etwa zu Restaurants waren die Kinos seit Januar fast durchgängig geschlossen.
Für die chinesische Regierung ist die Filmbranche oder sind die Kinos nicht so wichtig wie große Staatsunternehmen. Film oder Kino ist aus Sicht der Regierung in erster Linie Entertainment. Die politische Funktion, auch das Ziel der politischen Propaganda, kann die Regierung auch durch das Internet oder durch das Fernsehen verwirklichen und erreicht da auch im Zweifel noch viel, viel mehr Leute.
Die chinesischen Staatshilfen für die Filmbranche sind gering. Anders als in Deutschland. Hier hat Kulturstaatsministerin Grütters am 4. Juni ein Corona-Hilfsprogramm für die notleidende Kultur aufgelegt, die sogenannte Kulturmilliarde. Das rief Begeisterung hervor, aber auch Kritik.
Für die Soloselbstständigen und die kurzfristig Beschäftigten bringt das überhaupt gar nichts,
sagt Barbara Rohm, die Vorstandsvorsitzende von ProQuote Film. Die Initiative fordert Unterstützung für freischaffende Künstler und Künstlerinnen, denn sie machten den größten Teil der Beschäftigten in der Kulturbranche aus.
Die ganzen Programme, die es gab als Unterstützung, haben ja darauf abgezielt, vor allem, dass Betriebskosten bezahlt werden können. Aber Solo-Selbstständige haben eben in der Regel diese Betriebskosten gar nicht. Also die haben keine externen Räume gemietet oder Autos geleast oder andere Geräte.
Für Miete und Lebensmittel darf das Geld nicht ausgegeben werden. Daran ändert auch das neue Konjunkturprogramm nichts. Zwar gibt es in einzelnen Bundesländern weitere Zuschüsse, aber die Hilfe ist teils schwer durchschaubar bürokratisch. Oder die Zuschüsse wurden wie in Berlin und Brandenburg nur kurz gezahlt, weil der von den Landesregierungen für die Freischaffenden vorgesehene finanzielle Topf bald alle war.
Es ist ganz einfach so, glaube ich, dass wirklich unterschätzt wurde, wie viele das betrifft und wie viele das auch beantragt haben. Die wurden ja mit Anträgen überschwemmt.
Die Bundesregierung verweist auf die Grundsicherung. Den Freischaffenden, deren Arbeit die breite deutsche Kulturlandschaft erst ermöglicht, fehlt die Lobby.
Frau Grütters nennt das ja Weichen auf Zukunft stellen, das, was Sie da gemacht haben. Aber es ist nicht im Blick, wie leben eigentlich die Menschen, die dieses ganze Rad der Branche am Laufen halten.
Das sagt Barbara Rohm, die Vorstandsvorsitzende von ProQuote Film im Corona-Kino-Update von Christian Berndt. Im französischen Annecy trifft sich normalerweise gerade die Animationsfilmbranche, geben die großen Studios wie Pixar oder DreamWorks Einblicke in ihre neuen Produktionen. In diesem Jahr ist auch beim wichtigsten Animationsfilmfestival der Welt alles anders. Es findet seit Anfang der Woche online statt, mit einem Filmprogramm und begleitenden Branchentreffen und Panels. Und wie es bisher gelaufen ist, darüber habe ich vor der Sendung mit einer deutschen Teilnehmerin gesprochen, mit Annegret Richter, Geschäftsführerin der AG Animationsfilm, dem Bundesverband der deutschen Animationsfilmbranche.
Ja, die Corona-Pandemie, die schwebt auch über der Animationsfilmbranche und war auch Thema in Annecy bei einem Panel. In einem US-Branchenmagazin war vor einigen Wochen zu lesen, die Animationsfilmbranche sei ganz okay durch die Corona-Krise gekommen, weil viel im Homeoffice weitergemacht werden konnte. War das auch der Tenor bei diesem Panel?
Das ist tatsächlich der Fall, denn die Animationsbranche ist es gewohnt, international zu produzieren und viele Leute haben schon vor der Corona-Krise in Studios in unterschiedlichen Orten gearbeitet, mussten sozusagen mit technischen Hilfsmitteln arbeiten, um Arbeit zu transferieren und im Prinzip kam jetzt noch die Homeoffice dazu, die aber quasi nur ein kleiner Schritt war, mit zusätzlichen Management-Tools zu arbeiten. Aber letztendlich, also die Animationsbranche ist sehr widerstandsfähig und sehr leidensfähig natürlich auch und hat die Corona-Krise im Vergleich zu Spielfilm oder Dokumentarfilm doch vergleichsweise gut überstanden.
Nun gibt es ja auch in der Animationsfilmbranche verschiedene Gewerke. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die Zeichner gut im Homeoffice arbeiten konnten. Gab es denn aber auch Gewerke, bei denen es vielleicht nicht so gut funktioniert hat?
Ja, es ist natürlich so, dass auch bei einem Animationsfilm ja unterschiedliche Produktionsphasen sind. Und es ist immer gut, wenn im Vorfeld sich das ganze Team mal persönlich trifft, weil diese menschliche Komponente auch bei der Animation natürlich eine Rolle spielt. Auch der kreative Brainstorming-Prozess geht wirklich nicht so gut über Video, sondern besser, wenn man eine Woche oder länger zusammen sitzt und tatsächlich in einem Raum zusammen ist. Ähnlich ist es, wenn man zum Beispiel Musikaufnahmen machen muss. Es wurde gestern von einem Fall erzählt, dass eben die Orchesteraufnahmen zurückgestellt werden mussten, weil die Orchester sich natürlich nicht treffen können und die Aufnahmen nicht stattfinden können. Damit wird die ganze Produktion des Animationsfilms auch zurückgeworfen und so ist das bei vielen anderen Dingen auch. Also das heißt, Animation ist ja nicht nur das Zeichnen, sondern da kommen ja noch ganz viele andere Sachen eben dazu, die dann eben Corona-bedingt nicht stattfinden können.
Es gab auch eine andere Veranstaltung oder fast Veranstaltungsreihe, organisiert von der US-amerikanischen Organisation Women in Animation. Da gab es besonders eine Diskussion, die im Kontext der aktuellen Diskussion um systemischen Rassismus brandaktuell ist. Es ging um schwarze Frauen in der Animation. 4 Frauen haben über ihre Erfahrungen gesprochen. Was haben die erzählt?
Sie haben vor allen Dingen davon erzählt, dass sie als Kinder sich selber nicht gesehen haben in den Fernsehserien oder in den Kinofilmen, die sie geschaut haben, gerade in der Animation. Die Helden waren weiß und wenn es mal irgendein schwarzes Kind gab, dann war das maximal der Sidekick oder der ulkige Kumpel. Es war aber nie die Hauptfigur, nie der Hero. Und sie setzen sich jetzt dafür ein, dass die Geschichten, also aller Ethnien im Prinzip auch erzählt werden können in den Fernsehserien, in den alltäglichen Animationsformaten, die Kinder konsumieren, damit Kinder einfach auch sich selber erkennen können und nicht das Gefühl haben, dass sie außen vor sind.
Nun ist Annecy traditionell ja auch der Ort, an dem die großen US-Studios ihre neuen Filme präsentieren. In den letzten Jahren waren das Filme wie Monsters at Work oder Trolls World Tour. Wie groß Ist denn die US-Präsenz in diesem Jahr, da das Festival ja nur online stattfindet?
Ja, Annecy ist ja nun das größte Animationsfilmfestival weltweit und da trifft sich auch die Welt und das ist eben dieses Treffen, dieses Vor-Ort-Sein und auch ganz viele Fachexperten vor Ort zu haben, ist ja sozusagen die Bedeutung auch des Festivals. Und dadurch, dass es eben jetzt nicht als Festival selbst, sondern eben nur online stattfindet, habe ich das Gefühl, gerade die amerikanische Branche komplett ihren ganzen Marketingbudget auch rausgenommen, weil die Aufschläge in Annecy waren eben groß dargestellt mit Flyern, mit großen Plakaten, mit aufblasbaren Figuren in Annecy, sodass man wirklich nicht drumherum kam. Die Premiere war riesig mit geladenem Festival, also Disney, Pixar, DreamWorks waren da sehr, sehr präsent. Also man kam gar nicht dran vorbei. Das heißt, die Branche wusste auf jeden Fall, was kommt. Und im Anschluss an Annecy ging ja dann ganz oft auch die Festivalauswertung und dann eben auch die Kinoauswertung los. Und dadurch, dass ja gerade auch die Kinos momentan noch sehr verhalten sind und teilweise in vielen Ländern noch gar keine Kinoauswertung wieder stattfindet, haben natürlich die großen Studios da auch ihre Kinostarts zurückgestellt und dementsprechend auch, mutmaße ich jetzt, in Annecy komplett sich nicht sehr sehen lassen.
Welche spannenden Projekte haben Sie denn stattdessen trotzdem oder überhaupt bislang sehen können?
Ja, es gibt ja ein paar tolle Filme, die trotzdem laufen, also europäische Produktionen, auch eine japanische und eine russische Produktion habe ich in den Feature-Filmen gesehen, die eben diese Festivalauswertung jetzt tatsächlich antreten. Was ich spannend finde aber, sind die Making-ofs und da muss ich ehrlich sagen, hat die Online-Variante von Annecy auch den Vorteil, dass es zugänglicher ist. Also mit einer Festival-Akkreditierung kann ich mir die Making-ofs der Filmemacher anschauen oder auch Meisterklassen anschauen von berühmten, bekannten Regisseuren, Zeichnern, Filmemachern. Das war vor Ort in Annecy immer sehr, sehr schwierig, weil es natürlich nur begrenzte Zuschauermöglichkeiten gab. Und gerade diese beiden Teile, Making-ofs, Work in Progress, waren immer sehr beliebt. Und ich habe da schon oft vor vollen Kinos gestanden und konnte nicht rein. Und jetzt ist die Teilhabe einfach für viel mehr Menschen möglich.
Wie steht es denn eigentlich um die deutsche Präsenz in Annecy?
Deutschland ist präsent in Annecy. Es gibt einige Kurzfilme, die gezeigt werden. Zum Beispiel hat Altötting von Andreas Hükade dort seine Premiere. Der ist im Wettbewerb auch für Kurzfilm. Und aus Deutschland heraus kommen ja relativ wenig Langfilme im Vergleich zu anderen Ländern. Das hat was mit den Förderbedingungen zu tun, durch die föderalistische Regionalförderung, aber eben auch damit, dass die Bedingungen in Deutschland eben nicht so optimal sind wie zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien oder eben in anderen Ländern, die ein höheres Output an Filmen haben. Von daher ist jetzt Deutschland vertreten, aber jetzt nicht so präsent, wie es sein könnte möglicherweise.
Was fehlt denn an den Bedingungen, wenn Sie sagen, die Bedingungen sind nicht so optimal?
Zum einen ist es natürlich die Beteiligung des Fernsehens, die von allen Animationsfilmern beklagt wird. Es gibt ja kaum Sendeplätze für Animation, für Kurzfilm sowieso fast nicht und für Langfilm gar nicht, wenn nur im Kinderbereich. Und auch da werden eher Lizenzen aus dem Ausland eingekauft als eigene Produktion angeschoben. Das ist so ein bisschen Manko, weil die Fernsehbeteiligung natürlich auch eine Auswertungsmöglichkeit bringt. Gerade für Serien ist sie auch notwendig. Beim Featurefilm ist es so, dass die Finanzierung in Deutschland nicht reicht, um einen Film komplett zu finanzieren. Das heißt, es muss immer international koproduziert werden, was dann aber auch bedeutet, dass es eben kein reiner deutscher Film ist, sondern eben international und einige Gewerke dann nach Belgien, nach Luxemburg oder Frankreich ausgelagert werden und damit eben auch die deutsche Branche wieder nicht davon profitiert, weil eben dort die Expertise dann abwandert und nicht vor Ort stattfinden kann.
Und gibt es ein Land, was in diesem Jahr vielleicht besonders stark vertreten ist?
In Annecy ist Frankreich immer sehr stark vertreten. Das ist, glaube ich, auch liegt in der Natur der Dinge. Und Frankreich ist auch ein sehr starkes Animationsland. Das merkt man jetzt auf der Online-Plattform noch viel stärker als zuvor. Meine Lieblingsentdeckung war aber der neue Film von Signe Baumane, My Love Affair with Marriage. Der Film wird voraussichtlich Anfang 2021 fertig sein. Und sie hat wirklich ein sehr zauberhaftes Making-of-Video gemacht, wo sie auch ihr Team zeigt, wo sie ihr Studio zeigt, den Herstellungsprozess zeigt und wirklich neugierig macht auf den Film. Und wer Filme von Signe Baumane kennt, die sind sehr, sehr künstlerisch, sehr autobiografisch, auch sehr besonders, auch ein bisschen schräg, ein bisschen frivol auch an einigen Stellen und auf jeden Fall sehenswert. Und ich hoffe, dass es einen Kinoverleih für Europa und für Deutschland gibt, damit der Film auch wirklich von vielen Leuten hier in Europa gesehen werden kann.
Wenn dann die Kinos alle wieder offen sind. Sie hatten ja eben schon so ein bisschen von den Erfahrungen mit der Online-Ausgabe erzählt. Es ist nicht das erste Festival, das online stattfindet. Was ist Ihr Eindruck? Wie sehr fehlt der menschliche Kontakt und wo funktionieren Teile des Festivals vielleicht online sogar besser? Was kann man vielleicht dann auch für die Zukunft, wenn Festivals wieder physisch an einem Ort stattfinden, aus diesen Erfahrungen jetzt lernen?
Ja, also zum einen das, was ich schon gesagt hatte, die Teilhabe ist für viel mehr Menschen möglich. Man spart auch Reisekosten. Also auch bei Filmemachern und Filmemacherinnen war es so, dass sie ja nicht an allen Festivals, in denen ihr Film eingereicht und angenommen wurde, teilnehmen konnten. Und jetzt ist es so, dass sie über Videokonferenzen, Live-Moderation oder Q&A tatsächlich auch vor Ort videomäßig präsent sein können. Gleichzeitig kommt dazu, dass es eben eine größere Anzahl von Menschen erreicht. Also auch Fachpublikum kann sich jetzt viel breiter informieren. Vorher mussten auch die eben zu den Festivals reisen und hatten kaum die Möglichkeit, anderweitig all diese breite Menge von Kurzfilmen vor allen Dingen auch zu sichten. Das ist jetzt wesentlich angenehmer. Also das heißt, ich glaube wirklich, dass die Online-Festivals eine neue Qualität der Demokratisierung geschaffen haben, wie man Festivals auch wahrnehmen kann. Gleichzeitig fehlt natürlich dieser zufällige Kontakt, den man auf Festivals hat, dass man sich eben mit einem Glas Wein abends auf einer Party oder bei einem Empfang einfach mal so über den Weg läuft, ins Gespräch kommt und feststellt, Mensch, wir funktionieren als Menschen ganz gut zusammen, vielleicht lasst uns doch mal ein Projekt zusammen machen. Also diese Möglichkeit, auch neue Produktionen ins Laufen zu bringen oder Produzenten eben zu finden und dann einfach weiterzukommen karrieremäßig, das fehlt so ein bisschen.
Annegret Richter, Geschäftsführerin der AG Animationsfilm, über das wichtigste Animationsfilmfestival Annecy, das in diesem Jahr online stattfindet, noch bis zum 30. Juni. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Chicago! Hallo! Wo sind wir?
Detroit!
Ich kann dich nicht hören, Maggie.
Detroit!
Ich kann euch nicht hören!
Ja, zumindest im Film können sie weiterhin stattfinden. Die großen Konzerte vor Zehntausenden Zuschauern. Nichts weniger als ein singender Superstar steht im Zentrum eines neuen Spielfilms The High Note. Um den geht es in dieser Stunde. Und wir schauen auf eine der großen Diskussionen dieser Tage, wie umgehen mit problematischen Filmen, was die Darstellung von rassistischen Stereotypen angeht. Die Unterhaltungsindustrie in den USA steht schon lange in der Kritik. Me Too hat besonders die Rolle von Frauen in Hollywood hinterfragt. Und die Massenproteste gegen Rassismus geben nun der Diskussion um die Darstellung und Teilhabe von Afroamerikanern im Film nochmal eine ganz andere Dringlichkeit. Streamingportale stellen ihr Filmangebot auf den Prüfstand. Ich habe darüber vor der Sendung per App mit Tobias Nagel gesprochen, Professor für Filmwissenschaft an der University of Western Ontario in London, Kanada. Er hat sich ausgiebig mit der Darstellung schwarzer Stereotypen im Film auseinandergesetzt, unter anderem im Buch Die unheimliche Maschine, Rasse und Repräsentation im Weimarer Kino. Es hat mit HBO begonnen. Der Sender hat unter Druck vom Winde verweht aus dem Programm genommen, einen von Trumps Lieblingsfilmen. Der Film soll jetzt mit einordnenden Hinweisen zur Darstellung der Sklaverei versehen werden und dann wohl wieder hochgeladen werden. Im Anschluss daran haben auch andere Anbieter Filme und Serien aus dem Programm genommen, zum Beispiel Netflix Little Britain, die Comedy-Show, bei der sich Schauspieler, die auch schon mal Blackfacing machen, also die Gesichter schwarz malen, wenn sie schwarze Frauen darstellen. Wie nehmen Sie diese Diskussion derzeit wahr? Ist sie längst überfällig?
Ich glaube, diese Diskussion ist längst überfällig und sie hat natürlich auch Gegenreaktionen hervorgerufen. Insbesondere war so mein Eindruck, gerade im deutschen Feuilleton war das Thema ein großer Aufreger. Es wurde da von Selbstzensur gesprochen, die nicht hilft. Ich habe das Gefühl, dass gar nicht richtig wahrgenommen wurde, was hier eigentlich bei HBO passiert ist, in Reaktion natürlich auf die Black Lives Matter-Proteste, die wirklich in den USA, selbst bei uns hier in Kanada, ein Ereignis sind, das, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Es ist kein Zurück mehr. Ich habe nirgendwo in Deutschland gesehen, dass darüber geschrieben wurde, eigentlich, was HBO Max plant. Man hat für diese neue Einleitung, die dem Film vorangestellt werden soll, eine Person gefunden. Meine Kollegin Jacqueline Stewart, Professorin für Filmgeschichte an der University of Chicago und eine ausgesprochene Kennerin der amerikanischen Filmgeschichte. Und sie hat eigentlich nochmal darauf hingewiesen, es ist ein wichtiger Film, der eben auch helfen kann, diese gerade erst in Gang gekommene Konversation über Rassismus in den Vereinigten Staaten vielleicht zu befördern. Ich glaube, es ist ein guter Move von Filmhistorikern zu sagen, wir bieten euch jetzt mal verschiedene Kontexte an, in denen dieser Film betrachtet werden muss. Und der Rassismus ist ja auch nur ein Aspekt. Es geht in der Auseinandersetzung um Gone with the Wind genauso eben um die Geschichte schwarzer Schauspieler, schwarzer Performance. Diesen Film sozusagen aus dem Verkehr zu bringen, würde ja auch bedeuten, die schwarzen Mitwirkenden aus der Geschichte zu streichen.
Der Film kam ja 1939 heraus, war unglaublich kommerziell erfolgreich. Ist ja eben eine Geschichte, Liebesgeschichte in den Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Ein Bild so des Südens voller Wärme und Noblesse wird da auch gezeigt. Zeigt Sklaven, die mit ihrer Versklavung auch sehr einverstanden sind. Ein Film, der aber ja nun schon sehr lange existiert. Wie weit ist man eigentlich im amerikanischen Kontext mit der filmhistorischen Auseinandersetzung?
Das ist natürlich eine gute Frage. Das Thema rennt unter den Nägeln. Und ich würde das so einordnen, dass nach den ersten Studien der 70er Jahre, die sich auf Stereotypisierung, auf Ikonografie, auf das Verhältnis dieser Bilderwelten zur historischen Realgeschichte bezogen haben, in den letzten Jahren eben auch immer mehr Studien erschienen sind, die Filmgeschichte auch aus afroamerikanischer Perspektive erzählen. Jacqueline Stewart zum Beispiel tut das in ihrem Buch Migrating to the Movies. Es sind Studien erschienen, die die afroamerikanische Filmkritik seit der Stummfilm-Ära nachzeichnen. Ich glaube, dass was da entstehen ist, eben ein multiperspektivisches Bild ist, dass die weiße Perspektive auch auf die Realgeschichte, an der diese Bilder abgeglichen werden, in Frage stellt.
Sie setzen sich ja auch mit deutscher Filmgeschichte auseinander, haben viel über Rassismus im deutschsprachigen Kino gerade vor 1960 gearbeitet. Wie weit ist denn die Filmwissenschaft diesbezüglich bei uns?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass nach wie vor eigentlich Rassismus, kritische, antirassistische Perspektiven auf die Filmgeschichte eine sehr viel größere Rolle in der Auslandsgermanistik außerhalb von Deutschland spielen. Studien, die in Deutschland erschienen sind, bewegen sich oft methodisch nach wie vor eben im Dialog mit Ansätzen, die anhand des amerikanischen Kinos entwickelt wurden. Es gibt allerdings auch in Deutschland da, glaube ich, ein wachsendes Verständnis an den Universitäten, dass es wichtig ist. Filmarchive haben in den letzten Jahren, glaube ich, sehr wohl auf solche kritischen Befragungen der deutschen Filmgeschichte reagiert. Das Filmmuseum Potsdam zum Beispiel verweist auf die Mitwirkung afrodeutscher Komparsen an Filmen wie Münchhausen oder auch an kolonialen Abenteuerspielfilmen, die im Dritten Reich gemacht wurden. Und ich habe gerade gestern erst eine E-Mail erhalten von der DEFA Library in Amherst, Massachusetts, die einen großen Teil der DEFA-Filme nach dem Fall der Mauer gerettet haben und in einem Salzstock in den USA archivarisch aufbewahren. Die DEFA Library hat angekündigt, dass in der Vergangenheit genau dieser Versuch, das Filmerbe der DDR aus rassismuskritischer Perspektive zu untersuchen, oftmals zu kurz gekommen ist. Sie kündigen an, mit weiteren afroamerikanischen und afrodeutschen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, um für die Filme in ihrem Programm eine bessere historische Kontextualisierung zu liefern. Es gibt da sicher viele Möglichkeiten, Strategien zu entwickeln. Und warum will denn die deutsche Filmwissenschaft nicht einfach mal alle von diesen ausprobieren?
In der Süddeutschen Zeitung vom letzten Wochenende gab es einen zugegebenermaßen zugespitzten Artikel über die Proteste in den USA. Da stand unter anderem: Von hier aus lässt sich voller Abscheu oder Mitgefühl verfolgen, welche Spannungen sich anderswo zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft entladen, also von hier aus von Deutschland. Nicht-Weiße sind zwar in Deutschland in Film und Fernsehen bis auf wenige Ausnahmen meist muslimische Terroristen, geknechtete Kopftuchfrauen oder dekoratives Beiwerk, aber alles scheint friedlicher hierzulande, man könnte auch sagen harmonischer. Ich habe mich dann gefragt, friedlicher, harmonischer, war das Ironie oder schwingt da doch auch mit so die Vorstellung von Unschuld?
Da schwingt natürlich sicher eine Vorstellung von Unschuld mit. Und diese Idee der Unschuld in Fragen des Rassismus ist ja eigentlich schon so alt wie der deutsche Kolonialismus selbst. Deutsche Kolonialisten grenzen sich eben gerne zum Beispiel auch vom britischen und vom französischen Kolonialregime ab, indem da eben so eine Idee deutscher Ehrlichkeit, hart, aber gerechte Hand propagiert wurde. Das setzte sich natürlich fort in den 20er Jahren und in den 30er Jahren. Selbst im Dritten Reich wurde immer noch gerne in anklagender Absicht auf den Rassismus in den USA verwiesen. Die USA sind eben hier ein großer Lieferant von Emotionen, von Affekten und Bildern. Als zweites sollte man natürlich auch sagen, die Verhältnisse in den USA sind extrem. Also so ein Kern der Wahrheit steckt da sicher drin. Allerdings klingt das für mich, als wäre das ein Argument, genau diese Konversation über Rassismus in der deutschen Filmgeschichte nicht beginnen zu wollen. Und da besteht Nachholbedarf.
Das sagt Tobias Nagel, Filmwissenschaftler an der University of Western Ontario in Kanada. Vielen Dank, Herr Nagel, für das Gespräch.
Gerne, ich grüße Sie.
Ja, ich habe das Gespräch mit Tobias Nagel per App und wie Sie hören konnten, nicht ganz guter Internetverbindung aufgezeichnet. Und gleich geht es noch einmal um die Frage, wie umgehen mit politisch schwierigen Filmen, in dem Fall aktuellen Dokumentarfilmen bzw. solchen, die sich als Dokumentarfilme ausgeben.
Die Mädchen, die andere Mädchen rekrutiert haben, sind definitiv Opfer von Jeffrey Epstein. Sie wurden von ihm manipuliert.
Ein Ausschnitt aus der Netflix-Dokumentarserie Jeffrey Epstein, stinkreich. Die hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Leben des verurteilten Sexualstraftäters und ehemaligen Investmentbankers Jeffrey Epstein zu rekonstruieren. Das Interesse an der Serie war sehr groß. In vielen Ländern gehörte sie zu den meistgestreamten Inhalten von Netflix. Immer wieder ist das der Fall bei Dokumentarserien des Anbieters. Vor gut 2 Monaten war Tiger King der große Hype, die Serie über den Privatzoobesitzer Joe Exotic. Auch diese Serie wurde wochenlang auf den sozialen Medien diskutiert. Patrick Welinski hat sich durch das Netflix-Angebot geschaut, durch diese Dokumentarserien. Patrick, und du findest die Machart und Aussagekraft häufig merkwürdig. Was kritisierst du?
Eine gewisse Effektherrscherei, die dazu führt, dass Netflix mit diesen Serien subtil vermittelt, dass ihre dokumentarischen Formate sowas wie Nachrichten sind und auch so konsumiert werden sollten oder zum Beispiel auch als investigativen Journalismus. Dabei bilden diese Formate die Welt nicht ab, sondern sie manipulieren sie sehr gekonnt. Und wenn wir uns jetzt Statistiken von dieser Woche ansehen, dass immer mehr junge Menschen soziale Medien und Plattformen wie Netflix als einzige Nachrichtenquelle nutzen, ist das in so einer aufgeheizten Zeit, in der wir leben, ein Problem.
Wie zeigt sich das, was du gesagt hast, mit der Machart bei Jeffrey Epstein stinkreich?
Die Serie besteht aus 4 Folgen, die einen Vorspann auch haben, die an einen David Fincher-Thriller erinnern. Das legt schon so eine gewisse Erwartung vor. Dabei hat die Regisseurin der Serie zunächst sehr tolles Material, denn sie hat die Lebensgeschichten der Opfer von Epstein, zumindest von einigen Frauen, aufgezeichnet und sie legen da ein erschütterndes Zeugnis ab über die Misshandlungen. Und wenn man die Serie so angelegt hätte, wie etwa, erinnere dich, Leaving Neverland über die Opfer von Michael Jackson, also nur die Aussagen, nur zuhören, nur diese Sicht aufzeichnen, dann wäre diese Serie sehr gelungen gewesen. Aber hier geht es anscheinend um mehr. Es heißt dann auch ganz zu Beginn, der Fall Epstein, der ist größer als nur der Mensch. Das verweist schon so auf eine Verschwörung. Und dann rekapituliert diese Serie aber eigentlich nur, ja, die Fakten, die man schon weiß. Da hätte man zum Beispiel nur den Wikipedia-Artikel durchlesen müssen. Und das wird dann auch alles erzählt mit wummernder Musik, mit vielen Drohnenaufnahmen über Villen und Straßenzügen. Und das zeigt auch so ein bisschen, ja, Recherche. Also wir decken zusammen mit der Regisseurin diesen Fall auf, peu à peu. Dabei passiert hier nichts wirklich. Und immer wenn Fragen über das Justizversagen, über die Politik auftauchen, gibt es schwarze Einstellungen, wo es heißt, ja, hier geht es nicht weiter, hier sind noch alle Fragen offen. Und wenn man nicht zu erzählen hat, wie diese Serie, beginnt man plötzlich wohl mit Suggestionen zu arbeiten, so wie die Boulevardpresse das macht. Und hier wird es wirklich problematisch und da habe ich ein Beispiel mitgebracht. In Folge 3 geht es um eine Insel, auf der Epstein Orgien gefeiert hat. Die Insel hieß auch die Orgieninsel. Und dort wird ein Elektriker befragt und der erzählt dann Folgendes.
Ein anderes Mal sah ich Bill Clinton mit Jeffrey auf der Veranda des Wohnzimmers sitzen. Das war Jeffreys Lieblingsplatz. Zu dieser Zeit waren keine anderen Gäste da. Und ich dachte nur, wow, Jeffrey sitzt mit Bill Clinton zusammen.
Genau, und dann saß Epstein halt einmal auf dieser Insel neben Bill Clinton. Da die Serie aber davor und danach diesem O-Ton von diesen Orgien spricht, vermittelt sie ein Bild, dass irgendwie wird dieser Bill Clinton schon mit einer dieser Orgien was zu tun gehabt haben, obwohl es hier nichts an Beweisen oder Fakten gibt, dass das untermauern würde. Die Serie spielt aber mit dieser Vermutung, mit dieser Suggestion. Und das ist eine Aura von Wahrheit, die kennen wir so aus Verschwörungstheorien. Und das ist das beliebte dramaturgische Mittel dieser Serie.
Nun könnte man ja auch sagen, Netflix behauptet jetzt nicht wirklich, dass Serien wie Epstein, Tiger King oder auch The Disappearance of Madeleine McCann journalistisch wären.
Ja, aber sie behaupten auch nicht das Gegenteil. Und du hast recht, man müsste diese Serien so Art, ja, Reality-TV nennen, also auch mit einem Atemzug mit Love Island oder Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich würde es am liebsten True Crime Entertainment nennen, also vor allem mit der Betonung auf Entertainment, auf Unterhaltung, wo es um Grusel geht, um Thrill. Geschulte Trash-TV-Gucker werden auch so Erzählmuster finden, die man aus diesen Serien kennt. Das sind Bildkonzeptionen, müsste man sagen, die einen Wahrheitsanspruch aber suggerieren, die einem Zuschauer, der das einfach nur so binge-watcht, also so nebenbei guckt, doch sagt, ja, so war es letztendlich. Denn wir haben es hier mit wahren Fällen zu tun. Aber Netflix hat halt kein Interesse an Recherche, an Journalismus, an Aufklärung. Sie wollen halt Content produzieren. Und im Fall Epstein wollten sie vor allem die Ersten sein, weil es gibt noch sehr viele Produktionen von HBO, es gibt 2 Kinodokumentationen. Und weil sie die Ersten sein wollen, verzichten sie dann auch auf Gründlichkeit, auf Fakten. Das interessiert sie nicht. Hauptsache, der Content entsteht. Und auch das finde ich problematisch.
Jetzt haben wir über Serien wie eben Epstein, Tiger King oder so geredet. Wir sollten aber auch eine Dokuserie wie Gerichtsverfahren in den Medien erwähnen, produziert von Oscar-Gewinner George Clooney, die ja genau das kritisiert, also die Medienkritik übt, die den Einfluss der Presse auf die US-Rechtsprechung zeigt. Inwieweit kann so eine Serie dann ein Gegengewicht zu diesem, was du genannt hattest, True Crime Entertainment Genre von Netflix sein?
Ja, das ist das Absurde, dass es auf Netflix diesen problematischen Inhalt gibt und dann auch wieder den Inhalt, der diesen problematischen Inhalt kritisiert. Hier werden ja 6 Gerichtsprozesse nacherzählt, die schon zum Teil sehr weit in der Vergangenheit liegen in Amerika. Und es wird sehr deutlich gezeigt, wie der Einfluss vor allem des Fernsehens, aber auch anderer Medien, den Ausgang dieses Gerichtsprozesses manipuliert haben. Einfach durch die Tatsache, dass zum Beispiel die Kameras bei einem Vergewaltigungsprozess anwesend waren. Nur dadurch. Und die Serie ist auch nur eine Nacherzählung von diesen Fällen. Man hätte dann sich auch vielleicht mehr Reflexion gewünscht. Aber man bekommt schon einen sehr guten Eindruck davon, wie Medien die Wirklichkeit abbilden, aber unter gewissen Momenten eben lieber die Geschichte erzählen, statt die Fakten einfach zu rekapitulieren. Die Narration ist spannend und erst dann wird sie von den Medien aufgenommen. Ob es hier um Gerechtigkeit geht, um ja im Zweifelsfall für die Angeklagten, um so Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit, das ist egal. Und das machen halt diese Netflix-Serien, von denen wir gerade gesprochen, auch. Und diese Serie versucht das noch zu kritisieren. Und das ist irgendwie eine gute Nachricht, aber auch dann irgendwie eine schlechte.
Streaming-Anbieter würden jetzt sagen, ja, sie sind ja nur Plattformen, die Inhalte anbieten. So. Es gibt noch andere Dokumentationen, die gerade im aktuellen Kontext immer wieder auftauchen. Verschwörungstheoretische Dokumentation bei nicht nur Netflix, auch anderen Anbietern wie Amazon. Du hast auch da dich ein bisschen umgeguckt. Was hast du gefunden?
Ich bin erstaunt, was man da findet. Also auf Netflix sind es vor allem so UFO-Verschwörungstheorien. Aber viel schlimmer ist es bei Amazon, Amazon Prime in dem Fall. Dort gibt es verschwörungstheoretische Dokumentarfilme, die in einigen Ländern sogar verboten sind. Zum Beispiel die Zeitgeist-Trilogie. Da wird von der New World Order gefaselt. Da wird der 9/11 geleugnet. Die ganzen Impfgegner. Propagandafilme sind dort für 3,99 € zu leihen oder zu kaufen und das alles ohne irgendwelche Hinweise oder Markierungen und du weißt ja selber, dass der Algorithmus nur darauf wartet, dass du irgendetwas guckst und schon sagte, ah ja, das interessiert dich, dann guck doch nochmal das, nochmal das. Und wenn es so problematische Inhalte sind und auch gefährliche Inhalte wie diese Verschwörungstheorien, dann kommst du aus dieser Spirale irgendwann nicht mehr raus. Und dann schließen sich natürlich viele Fragen an. Wie gehen wir damit um? Kann man Netflix dazu bewegen oder Amazon, diese Inhalte zu markieren, zu löschen? Das sind große Fragen, die gerade jetzt nochmal interessant werden, weil Millionen Menschen abonnieren Netflix und Amazon Prime und sind da so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und ich glaube, dass man schon sehr viel Medienbildung braucht, um sich da einigermaßen nicht manipulieren zu lassen.
Über zweifelhafte Doku-Serien und Dokumentationen habe ich mit Patrick Wilinski gesprochen. Vielen Dank. The High Note, das ist ein neuer Film, der sowohl im Kino als auch als Video on Demand erscheint. Eine Musikkomödie um den fiktiven Superstar Grace Davis, gespielt von Tracy Ellis Ross, und ihre persönliche Assistentin Maggie, gespielt von Dakota Johnson. Maggie ist ein glühender Fan der Soul-Legende und will auch selber Fuß fassen im Musikgeschäft, und zwar als Produzentin. Dazu hat sie jedoch kaum Zeit, weil Grace Davis sie ziemlich auf Trab hält.
Margaret! Hi, was sagst du dazu? Findest du das zu bitchy?
Ja.
Oh. Perfekt. Gut, Abmarsch.
Ja, im Film geht es um den großen Traum vom Musikgeschäft auf der einen Seite und um die Realität, als älter werdender Star nicht aufs Abstallgleis buxiert zu werden, auf der anderen. Regisseurin ist Nisha Ganatra, die im letzten Jahr die Talkshow-Tragikomödie Late Night inszeniert hat. Und ich habe mit Nisha Ganatra schon vor einigen Wochen telefoniert. Wir haben erstmal über das Verhältnis zwischen Maggie und Grace gesprochen.
What is their relationship?
Bei einer solchen Konstellation Chefin, Assistentin, da denkt man im Comedy-Bereich unweigerlich auch an Der Teufel trägt Prada. Die Beziehung von Grace und Maggie ist anders. Was ist es für eine Beziehung?
It is, yeah. It's, I'm glad you said that, because Devil Wears Prada, it did it so well and was so iconic.
Ich bin froh, dass Sie das sagen. Denn Der Teufel trägt Prada ist so gut und kultig, das kann man nicht kopieren. Diese Beziehung ist für mich insofern anders, als bei den beiden die Grenze zwischen Freundschaft und Arbeit verschwimmt. Als ich mit Popstars sprach und recherchiert habe, kam das immer wieder in den Gesprächen durch, dass ihr Leben immer isolierter wird, je berühmter sie werden. Und da spielen Assistentinnen oder Assistentinnen häufig eine bedeutende Rolle in diesem Kreis, auch wenn sie technisch gesehen Angestellte sind. Sie können das bei Beyoncé beobachten. Es gibt da diese junge Frau, sie heißt Sam, und sie steht immer hinter Beyoncé und richtet ihr Kleid auf dem roten Teppich oder trägt ihre Sachen. Und diese Dynamik hat mich interessiert, diese Intimität, die dann löchrig wird und verschwindet. Dieser unberechenbare und launenhafte Aspekt der Beziehung mit einer Chefin, die auch noch das eigene Idol ist und die sich zwischendurch immer sehr schlecht benimmt. Ich dachte, das ist ein erfrischender Blick auf diese Chefin-Assistentin-Dynamik.
Wenn es ums Schlechtbenehmen geht, ist Grace in ihrem Film fast ein Sonnenschein im Vergleich zu Miranda in Der Teufel trägt Prada. Und trotzdem benimmt sie sich manchmal daneben, ist, könnte man sagen, eine Diva. Nun ist es ja so, beim Begriff Diva schwingt immer auch mit, dass Frauen besonders kompliziert und hysterisch sind. Ein etwas schwieriger Blick auf Frauen also. Wie schlecht sollte sich Grace in ihrem Film benehmen?
Es gibt ein paar Momente davon, einfach weil sie Spaß machen. Aber ich habe viel über den Begriff Diva gelernt. Er bezeichnet Frauen, die sich nicht für ihr Verhalten entschuldigen. Und ich finde interessant, dass es im Englischen kein männliches Äquivalent für den Begriff Diva gibt. Ich glaube, bei Grace und Maggie geht es mehr um ihre Frustrationen. Bei Grace der Frust darüber, was sie aufgeben musste, um ein Star zu sein. Und bei Maggie der Frust darüber, wie schwer es ist, einen Fuß in die Tür zu bekommen in dieser Männerbranche der Produzenten, die sie nicht ernst nehmen. Als Frauen können wir uns gegenseitig im Weg stehen oder uns stützen. Und ich stehe hinter Filmen, in denen sich Frauen gegenseitig stärken und unterstützen.
Es gibt für mich eine Schlüsselszene im Film in einem Konferenzraum von Capitol Records, der Plattenfirma, bei der Grace unter Vertrag steht. Grace und die Labelchefs besprechen Graces Zukunft. Grace ist klar, wo sie in ihrem Alter steht. Sie sagt später, nur 5 Frauen über 40 Jahre hatten einen Nummer-1-Hit.
Und so weiß sie dann auch, das Plattenlabel möchte, dass sie sich auf Best-of-Alben beschränkt und nach Las Vegas für die immer gleiche Show geht. Aber Grace möchte eigentlich gerne neue Songs produzieren. Die Szene arbeitet mit Comedy-Elementen, hat jedoch einen ernsten Kern. Welche Gedanken flossen ein, um diese Szene zu inszenieren?
Well, I guess to me it was mostly the scene.
Für mich ging es um die Hoffnung, die Grace hat, dass das, was sie ursprünglich so einzigartig gemacht hat, ihre Stimme ist. Ich habe mir die Backstory dieser Figur vorgestellt und für mich war sie eine Singer-Songwriterin, die umgeschwenkt ist, die auf Nummer sicher gegangen ist und überall ihre Hitsongs gesungen hat und Songs, die andere für sie geschrieben haben. Es ging darum zu zeigen, wie sie all ihren Mut zusammennehmen muss, um selber zu verstehen, wer sie ist und es dann jenen Menschen zu präsentieren, die ihr mit eisigem Schweigen begegnen. Ihr ganzer Mut bricht in sich zusammen. Im Badezimmer hinterher gewinnt dann die Angst. Und das hat auch die Dynamik mit Maggie beeinflusst, die naiv hoffnungsvoll ist.
Grace Davis ist ja schon seit vielen Jahren im Popgeschäft tätig. Grace Davis hat ein großes Haus mit Pool, feiert große Partys und hat mehrere schnelle Autos. Gerade letztere sind ja häufig männliche Statussymbole. Wie sehr wollten Sie mit diesen Statussymbolen spielen?
Der Film funktioniert nicht, wenn man nicht glaubt, dass Grace Davis ein Star ist. Es ist wirklich lustig. So sehr man auch glaubt, das sind Stereotypen, vieles davon begegnet einem wirklich, wenn man in die Häuser von Stars kommt.
Grace Davis wird von Tracy Ellis Ross gespielt, der Tochter von Sängerin Diana Ross. Tracy Ellis Ross hat gesagt, dass sie bei der Figur nicht auf Erfahrungen ihrer berühmten Mutter zurückgegriffen hat. Warum nicht?
Ich glaube, es ist schwer, im Schatten von Diana Ross aufzuwachsen. Als wir den Film vorbereitet haben, sind wir mit Tracy auf ein Konzert von Diana Ross gegangen. Es hat Spaß gemacht und wenn man Diana Ross trifft, ist man überrascht, wie sehr sie auf dem Boden geblieben ist. Es gibt nichts von diesem Grace Davis-Wahnsinn in Diana Ross. Daher konnte Tracy die Figur nicht an ihre Mutter anlehnen. Aber sie konnte an Erfahrungen anknüpfen. Ich erinnere mich, dass ich Tracy erklären wollte, welch ein Leben Grace Davis führt. Sie kann nicht aus dem Auto steigen, ohne von Horden von Fans umringt zu sein. Sie kann in kein Restaurant gehen, in kein Theater. Stell dir Madonna auf dem Höhepunkt ihrer Karriere vor. Oder Beyoncé oder andere Superstars. Wie sie von unserer Gesellschaft behandelt werden, habe ich gesagt. Und Tracy hat mir ein kurzes Video von ihrer Mutter gezeigt. Wie sie vor dem Studio 54 aus dem Auto steigt. Und Tracy und ihre Geschwister versuchen, bei ihrer Mutter zu bleiben. Aber in der Menge hinter ihr untergehen. Und da wurde mir klar, dass Tracy an dieses Gefühl andocken kann, dass sie durch diese Menge gelaufen ist. Sie musste sich nur vorstellen, dass die Fans nicht ihre Mutter, sondern sie anfassen wollen.
In dem Film steht eine ältere afroamerikanische Sängerin im Zentrum in einem Business, dem Musikbusiness, das sehr jung, weiß und männlich ist. In ihrem Film davor, Late Night, ging es um eine indisch-amerikanische Comedy-Autorin, die in einer Fernsehshow angeheuert wird, bei der viele weiße Männer arbeiten. Es ist also ein weiterer Film, der in der Unterhaltungsindustrie spielt. Wie sehr glauben Sie daran, dass die Popkultur die Wahrnehmung von Menschen verändern kann?
Ich glaube sehr daran. Das ist der größte Spaß in unserer Industrie, dass wir Kultur prägen und dabei helfen, die Meinungen von Menschen zu verändern. Es geht ja darum, wenn du Menschen deine Geschichte erzählst, können sie dich nicht schlagen. Ich glaube, dass Film und Musik große Empathiemaschinen sind. Und wenn wir sie richtig einsetzen, können wir die Welt verbessern. Das klingt sehr übertrieben optimistisch, oder? Aber deswegen habe ich mit dem Filmemachen angefangen. Das war meine Hauptmotivation.
Das sagt Nisha Ganatra, Regisseurin des Films The High Note, der am kommenden Freitag als Video on Demand erscheint und auch in einige Kinos kommt. Als die Autorin J.K. Rowling vor ein paar Wochen mit ihren Tweets über Transfrauen aufgefallen ist, hat es nicht lange gedauert und einer hat sich von ihr distanziert, Daniel Radcliffe. Der Harry Potter-Darsteller hat über die Homepage einer Non-Profit-Organisation, die sich für LGBTQ-Jugendliche einsetzt, klar Haltung bezogen mit den Worten: Transgender-Frauen sind Frauen, und er hat um Entschuldigung gebeten. Ab Donnerstag tritt Daniel Radcliffe nun als Schauspieler in einem neuen Kinofilm in Erscheinung, in Guns Akimbo. Anna Wollner hat ihn getroffen.
Ich bin übrigens Ron Weasley. Ich bin Harry, Harry Potter.
Es ist der Name, der ihn über Nacht berühmt gemacht hat. Als Daniel Radcliffe im Jahr 2001 im ersten Teil der Harry-Potter-Verfilmung nach dem gleichnamigen Roman von Joanne K. Rowling die Rolle des berühmten Zauberschülers übernahm und 10 Jahre seines damals noch jungen Lebens mit der Filmreihe verbracht hat, ist er vor aller Augen groß geworden. Nicht nur im Kampf gegen Lord Voldemort, sondern auch im Kampf gegen die Dämonen des frühen Ruhms. Ein Kampf, den er, behauptet Radcliffe, relativ unbeschadet überstanden hat.
Ich hatte einfach Glück. Mein Umfeld hat früh auf mich aufgepasst. Das Harry Potter Set und die Harry Potter Welt waren für ein Kind ein sicherer Ort. Ich habe zum Ruhm eine wohl ganz gesunde Einstellung. Ich erachte ihn nicht als real, lasse ihn nicht an mich herankommen. Wenn der Ruhm oder das Dasein Teil deiner Identität wird, dann hast du ein ernstzunehmendes Problem. Denn dieser Zustand ist temporär und wird nicht dein ganzes Leben lang halten.
Der 30-jährige Radcliffe weiß um seinen Ruhm, seine Star Power. Vor dem Interview in einem durchdesignten Café in Toronto steht er vorm Haus und raucht, bietet großzügig eine Zigarette an. Aber eine Zigarette mit Daniel Radcliffe teilen, das fühlt sich dann doch irgendwie komisch an. Nach Abschluss der Zauberer-Saga hat er keinen großen Film angenommen, hat in 2 Stücken am Broadway gespielt. Für das eine, Equus, stand er sogar nackt auf der Bühne. Seine Filmauswahl ist auffällig nischig. Horrorfilme wie Die Frau in Schwarz, sein erster Post-Potter-Film, Horns, Swiss Army Man, ein Film, in dem er 97 Minuten lang eine pupsende Leiche spielt und von Paul Dano über eine Insel getragen wird. Oder jetzt Guns Akimbo. Er weiß, dass er den Großteil seiner Fans mit den extremen Rollen schockieren kann.
Fast jeder vermutet, dass ich mich mit jedem meiner Filme von Harry Potter abgrenzen will und dass das ein Kommentar auf meine eigene Karriere ist. Aber das ist Quatsch. Ich will ja gar nicht, dass die Leute vergessen, dass ich Harry Potter gespielt habe. Das ist ein wichtiger und großer Teil meines Lebens. Ich muss Harry Potter nicht umbringen, um jetzt andere Rollen spielen zu können. Er hat immer einen Platz in meinem Herzen.
Aber Harry Potter hat ihm ermöglicht, nun auch andere Rollen anzunehmen, dank der Aufmerksamkeit und des finanziellen Polsters. Guns Akimbo, sagt er, sei wie ein Jason Statham-Film, nur unter der Regie von Edgar Wright. Actionreich, brutal und durchgeknallt. Radcliffe spielt Miles, einen frustrierten Programmierer, der zu Hause die meiste Zeit vorm Laptop sitzt und im Internet Leute trollt, bis er von einer gnadenlosen Organisation gezwungen wird, an einem modernen Gladiatorenkampf teilzunehmen. An jede Hand wird ihm eine automatische Waffe geschraubt. In Boxershorts und Tigerhausschuhen wird er vor die Tür geschickt. Wenn er überleben will, muss er selbst töten.
Du hast 24 Stunden, um sie zu erledigen. Wenn du versagst, stirbst du.
Guns Akimbo ist grob, schnell, comichaft, provokant, überstilisiert mit einer Ego-Shooter-Ästhetik und reiht sich gerade deshalb nahtlos ein in die Post-Potter-Filmauswahl von Radcliffe.
Ich vergesse selbst immer, dass ich wohl ein Händchen dafür habe, durchgeknallte Genrefilme anzunehmen. Ich finde es einen spannenden Ansatz. Und es macht Spaß, einen Film zu drehen, der eben keinen realistischen Touch hat. Solange es dramaturgisch begründet ist und aufgeht, kann man die verrücktesten Sachen machen. Mit Horns, Swiss Army Man und Guns Akimbo habe ich 3 Filme gemacht, die einen merkwürdig naturalistischen Märchenansatz hatten. Das Verschwimmen von Realität und Märchenhaften gefällt mir einfach.
Dass das Verschwimmen von Realität und einer fiktiven Märchenwelt, die hier wirklich sehr düster ist, seine treuen Fans von einst verschrecken, verstören oder zu Gewalt motivieren könnte, glaubt Radcliffe nicht. Oder es interessiert ihn nicht. Radcliffe pendelt zwischen New York und London, meidet die sozialen Netzwerke und meldet sich nur selten zu Wort. Aktuell im Skandal um die Aussagen von Joanne K. Rowling hat er es getan. Die Fans von einst sind mitgewachsen.
Ich glaube nicht, dass sich jemand auch nur ansatzweise diesen Film als Vorbild nehmen sollte, um sein Weltbild und seine moralischen Ansprüche daraus zu generieren. Die Gewalt ist überhöht und cartoonesk. Es ist ja auch nicht so, dass die Gewalt Miles' Leben besser macht. Er bekommt Waffen an die Hände geschraubt und alles geht den Bach runter. Das hat also nicht unbedingt eine Vorbildfunktion oder ruft Nachahmer auf den Plan.
Und doch bleibt der Eindruck. Es ist der Versuch, sich zu emanzipieren und mehr zu sein als der junge Zauberer mit der prägnanten Narbe auf der Stirn. Es ist ein Weg, und der bedeutet, auch mal eine pupsende Leiche darzustellen oder mit angeschraubten Waffen an den Händen durch Filme zu laufen.
Und letzteres tut Daniel Radcliffe in dem neuen Film Guns Akimbo.
Top 5.
In der kommenden Woche beginnen in den ersten Bundesländern die Schulferien und damit fängt nun auch definitiv die Urlaubssaison an. Die Frage, wohin in den Urlaub, die stellt sich in diesem Jahr in Corona-Zeiten ja nochmal ganz anders. Nicht mit dem Flieger in ferne Lande, sondern Urlaub zu Hause, an der Nordsee, in der Eifel, in der Pension, am Ende des Fahrradweges. Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, Hartwig Tegler hilft weiter. In seiner Top 5 benennt er 5 deutsche Urlaubsfilme im Urlaubsland Deutschland.
Lust auf einen Film?
Wieso wohnen Sie eigentlich im Hotel?
Ich habe mir ein paar Tage Urlaub von zu Hause genommen.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Ostwind von Katja von Garnier. 2013.
Mika, Typ ungestümer Rotschopf-Rebellin. Aus Sicht der Mutter eher
Schulversager, meine Tochter.
Mika wird nun quasi verschickt.
Du verbringst die Ferien bei deiner Großmutter.
Auf dem Friedhof.
Du hast auch noch eine andere Großmutter.
Das Mädchen auf Großmutters Gestüt, wo das Smartphone mit Glück einen Balken zeigt, landet nachts in der Box des angeblich lebensgefährlichen Hengstes Ostwind. In Folge lernt Mika vor allem mit dem Pferd zu kommunizieren. Den Höhepunkt dieses Urlaubs in der deutschen Provinz benennt der alte Pferdetrainer.
Fliegen.
Der Galopp übers Stoppelfeld auf Ostwind. Fliegen ist die Antwort auf die Frage, warum man denn in der Ferne schweift. Es gibt keinen Grund im Urlaub, denn das Gute liegt so nah.
Platz 4. Sommer 04 von Stefan Kromer. 2006.
Urlaub an der Schlei. Miriam, Martina Gedeck, macht mit ihrem Sohn, ihrem Lebensgefährten und dessen Tochter Urlaub in Schleswig-Holstein.
Ja?
Wer war's?
Livia.
Wenn Livia einen Mann wie Bill kennenlernt, könnt ihr garantieren, dass da nichts passiert?
Natürlich passiert etwas zwischen Livia und dem Amerikaner Bill, einem älteren Bekannten. Aber dann gehen Miriam und Bill eine Beziehung ein. Dieser Urlaubstrip wird nicht so harmlos enden, wie er als Liebesgeplänkel begann. Ein Segelbaum ist eine gefährliche Sache. Oder auch, wie im guten Psychothriller, die Verlängerung der Emotionen der Figuren. Und die können auch im Urlaub, auch an der heimischen Schlei, mörderisch sein.
Platz 3. Sommer von Philipp Gröning, 1986.
Urlaub in den Bergen, keine weite Reise, nur in den Zug. Kurz danach da. Philipp Gröning beschreibt den Versuch des Vaters in der Einsamkeit des Gebirgsortes, im Wald, am See, im sehr heimeligen Hotel, mit sehr emphatischen Miturlaubern, Zugang zu seinem Liebsten zu finden, dem autistischen Sohn. Sommer ist eine Urlaubsgeschichte aus den Bergen, die aus der Erinnerung heraus erzählt wird, in stillen, langsam, aber sehr konzentrierten Schwarz-Weiß-Bildern. Als der Vater am Ende gegangen, ja, vergangen ist, beschreibt die Erzählerstimme das, was wir im Film nicht mehr sehen.
Und so blieb ihm, nach dem endlichen, jahredauernden Erwachen aus dem Albtraum des Stummseins und der Abgeschiedenheit, nur eine Erinnerung an den Vater. Die Erinnerung an das Glück, an den genauen Moment des Glücks.
Den in diesem Urlaub, der eine selbst angeleitete Therapie war.
Platz 2, Schweigeminute von Thorsten M. Schmidt, 2016.
Love, Christian. It's a warm, bearing wave.
In dem Liebesakt zwischen Stella und Christian, Julia Koschitz und Jonas Ney, Liebe, eine Welle, die einen umhüllt, sie, seine Englischlehrerin, er, Sohn eines Steinfischers an der Ostsee, das erste Mal in der alten Hütte des Vogelwarts, direkt am Meer, zärtliche Erotik und Leidenschaft. Wenn die Kamera in dieser Siegfried-Lenz-Verfilmung durch das Fensterkreuz ganz nah die tobenden Wellen der Ostsee zeigt, die Spiegel der Leidenschaft der Menschen sind. Die Schule hat noch nicht wieder begonnen, noch ist Ferienzeit, Urlaub zu Hause also. Eine kurze Strecke mit dem Fahrrad ist die Hütte entfernt vom kleinen Küstenort. Das Glück in diesem Moment wird auch hier als Erinnerung erzählt. Großes Glück, große Liebe und Vergänglichkeit und Tod. Stella sagte bei der Segeltour zu Christian, daheim auf der Ostsee.
Manchmal habe ich mir vorgestellt, einfach weiter zu segeln.
Platz 1, Chick von Fatih Akin, 2016.
Zu Freundschaft und Urlaub gehören der Mut auszubrechen. In diesem Fall weg aus Berlin Richtung Osten. Chick will in die Walachei. Einsame Alleen in Brandenburg oder Meckpomm, manchmal nicht ganz freiwillig, auch ein Maisfeld, durch das Mike und Chick, Russlanddeutscher in der Schule Außenseiter wie Buddy Mike, mit dem ausgeliehenen Lader fahren oder auch pflügen.
Ist der geklaut?
Nein, Mann, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück.
On the road in heimischen Urlaubslanden, da ist es übrigens ganz wichtig,
ich fahr jetzt rechts,
jede Musik von der Lieblingskassette des Freundes auszuhalten. Damit erscheinen die ostdeutschen Landschaften in einem magischen Licht, was man ihnen weder im Kino noch in der Realität vielleicht zugetraut hätte. Oder?
Urlaub zu Hause, Hartwig Tegeler über 5 Urlaubsfilme aus Deutschland zu finden. Wie immer auch als Podcast über die gängigen Podcast-Plattformen oder unsere App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg und verabschiede mich.